Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Saudi-Arabien liegt hinter uns und wir müssen drauf zurückblicken, denn es war erneut eine Max Verstappen-Triumphfahrt, aber die eigentlichen Geschichten, die haben an diesem Wochenende andere geschrieben und über die wollen wir hier reden. Wir, das sind mein Mitstreiter Dennis Lewandowski. Hallo Dennis.
Hallo Kevin und hallo da draußen.
Und ich, Kevin Scheuren, und wir freuen uns, euch in der nächsten Stunde 15 so ein bisschen mitzunehmen auf unsere persönliche Formel-1-Reise an diesem Wochenende. Und ich hoffe, ihr seid angeschnallt, habt einen Kaffee oder Kaltgetränk bereitgestellt und kommt jetzt einfach mit in unser Formel-1-Abenteuerland. Ja, Dennis? Und wir sprechen direkt über einen, der seinen Traum verwirklichen konnte am Wochenende. Und was ist das? Das sind doch genau die Geschichten, die wir so lieben an der Formel 1. Wenn ein Fahrer, und Gott bewahre, sich nicht schwer verletzt mal krank wird oder eben wie Carlos Sainz eine Blinddarmentzündung bekommt und ins Krankenhaus muss, dann bekommen wir diese Geschichten ja kaum. Ja, dass ein junger Fahrer sich ins Auto setzen darf und zeigen darf, was er kann. Und Oliver Berman durfte das. Und was für eine geniale Geschichte dieser Brite geschrieben hat. 18 Jahre, blutjung. Ich habe mir nochmal die Zahlen hier rausgeschrieben für euch, weil ich finde, das sind wichtige Zahlen. Es ist der 776. Formel-1-Fahrer, der einen Grand Prix bestritten hat, aller Zeiten. Der 97. Ferrari-Fahrer, der 14. Brite für Ferrari und vor allem der jüngste Ferrari-Fahrer aller Zeiten. Und unverhofft kommt oft. Für ihn war das einfach ein tolles Erlebnis. Ab dem dritten freien Training saß er im Auto. Im dritten freien Training wurde er 10. In der Qualifikation wurde er 11. Und im Rennen, da wurde er 7. 7. Platz für Oliver Berman. Ein Traum wird wahr für ihn, Dennis. Und ich habe mich für ihn so tierisch gefreut, weil seine Leistung, die war blitzsauber.
Ja, tolle Geschichte einfach. Also, ich muss zugeben, von Anfang an, ich hatte ihn jetzt nicht wirklich auf dem Zettel. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Ferrari wirklich sagt, wir packen einen unserer Juniorenfahrer rein. Ich dachte, das wird eher sowas, wie es damals schon bei Aston Martin und Co. war, dass man guckt, ob man irgendwo noch eine erfahrene Alternative hat. Umso mehr und umso größer war die Freude dann, als er dann wirklich im Qualifying dann gestartet ist, hat das blitzsauber gemacht. Ich finde alleine, das muss ich wirklich mal sagen, von 0 auf 100, also sprich, er hat das Wochenende ja in Formel 2 begonnen, in Formel 1-Wagen zu gehen, auf einer Strecke, wo rechts und links die Begrenzungsmauern sind. Das heißt, wo du wirklich schon das Auto auch am Rand der Mauer bewegen musst, aber natürlich nicht darüber hinaus, so eine Leistung abzugeben. Wahnsinn, da kann man wirklich nur in Gedenken an Niki Lauda das Kapperl ziehen. Ganz ehrlich, tolle Leistung.
Und das ist halt auch so eine Sache, ne? Der kommt aus der Formel 2, holt sich da die Pole Position, wird dann rausgezogen. Kurz die Frage, sei glaube ich erlaubt, glaubst du, wenn jetzt ein Robert Schwarzmann oder ein Antonio Giovinazzi an der Strecke gewesen wären, dass er dann hätte fahren dürfen?
Ganz ehrlich, ich denke, zumindest bei Antonio Giovinazzi, mit der schon Erfahrung hat, denke ich, dass er den Vorzug bekommen hätte, wenn ich ganz ehrlich bin. Deswegen, wie gesagt, war ich umso erfreuter, als dann wirklich mal jemand aus der kalten Hose in den Ferrari steigen durfte. Weil wir hatten die Geschichten oft und am Ende wurden dann nie die Reservefahrer wirklich eingesetzt. Meistens dann Nico Hülkenberg. Und das fand ich einfach das Schöne an der Story. Aber ich denke, am Ende des Tages wäre es dann eher ein Giovinazzi oder ein Schwarzmann geworden.
Meistens dann Nico Hülkenberg, ist auch schön. Einfach mal angerufen. Ja. Nico, wo sitzt du gerade? Köln, Flughafen. Ja, komm, fahr schnell. Komm, Stunde, sei hier. Ja, okay. Und dann Alarm für Cobra 11 auf der A3. Ja, zum Glück keine Crashes. Und du sagst es aus der kalten Hose. Und ich glaube, was am meisten imponiert hat, war einfach, dass er im dritten freien Training sich in die Karre gesetzt hat und das Ding direkt so nach der dritten Runde, und da war Charles Leclerc ja auch total begeistert von, wirklich nah an die Wand gesetzt hat, mutig gefahren ist. Der hat keine Anlaufzeit gebraucht. Der wusste genau, was er tun musste. Es hat sich in der Qualifikation fortgesetzt. 36.000stel hinter dem kommenden Ferrari-Fahrer, dem blutjungen Lewis Hamilton. Und dann im Rennen die kritischen Situationen perfekt gelöst, Start perfekt gelöst, Restart perfekt gelöst, Boxenstopp perfekt gelöst, am Ende der 7. Platz, 6 Punkte, jetzt schon nur noch 2 weniger als Lewis Hamilton übrigens. Und Ich glaube, was ganz wichtig ist an solchen Wochenenden, ist, dass diese jungen Fahrer, wenn sie die Chance bekommen, sie auch so eindrucksvoll nutzen können, dass im Grunde genommen für jeden klar ist, an dem führt, egal wie das in der Formel-2-Saison jetzt weiterläuft, kein Weg vorbei für 2025. Der muss irgendwo rein.
Ja, also ich denke, damit hat er ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Hat ja auch, ich glaube, ihr habt es im Formel-1.de Livestream schon besprochen, hat ja auch für dieses Jahr schon einige Freitagstrainings gebucht bei Haas. Und ich persönlich glaube, nach dem Wochenende und mit dem, was uns so nächstes Jahr auf dem Fahrermarkt erwartet, dass er gute Chancen hat, nächstes Jahr wirklich im Haas zu sitzen.
Das ist nämlich auch mein Tipp, dass man alles daran setzen wird. Und also Hülkenberg oder Magnussen, ich denke, einer wird mindestens gehen, wenn nicht sogar beide am Ende des Tages. Und dann muss da ein Plätzchen für Oliver Bearman dabei sein. Aber ich sehe das wie du, so viele freie Trainings wieder geplant worden sind, da ist ein Plan hinter. Und eine Sache natürlich noch, um so ein bisschen das auch mit reinzunehmen, diese Komponente der Formel-2-Saison. Ja, alle gucken natürlich auf die beiden Hype-Fahrer, Bearman und Antonelli bei Prema. Und ihn da jetzt rauszuziehen, gut, er hat dann 2 Punkte gesammelt für die Pole-Position, die er dann wieder aberkannt bekommen hat, weil das die Regeln so vorsehen. Keine Ahnung, warum das so ist. Ich finde, es ist unfassbar unfair eigentlich, weil was kann der Fahrer dafür, wenn ihn sein Team, wo er quasi einsteigen darf, reinholt in die Formel 1. Er kann dann das Wochenende nicht weiter bestreiten in der Formel 2. Er hat doch aber die Leistung ja vollbracht. So, das wäre ja wie, ich arbeite was ab und werde dann krank und kann das nicht 100% zu Ende führen, zumindest nicht für den Moment. Und dann sagt der Chef, ja, dann zahle ich dir die Zeit nicht. So, das ist ja auch irgendwie, das ist doch irgendwie, ne?
Ja, ich habe es auch gar nicht verstanden, zumal er hat ja dran teilgenommen, er hat es erfahren. Was wäre denn jetzt gewesen, wenn in der Nacht, weiß nicht was, der Motor kaputt gegangen wäre oder sonst was, dann hätte das Wochenende einfach gar nicht bestreiten können, dann hätte man ihm die Punkte ja auch nicht abgezogen. Ja, also richtig. Prinzipiell, und gerade wenn man als Formel 2 sagt, wir wollen die Aufstiegsserie für die Formel 1 sein und lege dann in der Meisterschaft den Fahrern Steine in den Weg, wenn sie in der Formel 1 mal ran dürfen, habe ich auch kein Verständnis für, ehrlich.
Ja, komplett dämlich. Also da muss man dringend was ändern. Gott bewahre, der Fahrer kriegt Durchfall, kriegt er ja auch die Punkte. Ja. trotzdem, ich glaube, es wird eine spannende Formel-2-Saison und ich glaube auch, dass sich Antonelli und Bearman noch fangen werden. Und dass er natürlich auch, jetzt geht er in Australien direkt weiter mit der Formel 2, für ihn wahrscheinlich nicht in der Formel 1, weil Carlos Sainz, der alte Teufelskerl, der musste sein Revier markieren, ja, der konnte es nicht über sich ergehen lassen, dass er beim Rennen nicht an der Strecke war. Da ging er lieber noch mit frischen Nähten quasi in das Paddock rein. Fand ich auch ein bisschen schon fast.
Hatte was Stranges auf jeden Fall. Ja, ne? So ein bisschen nach dem Motto, gewöhn dich hier nicht dran, das ist mein Auto.
Ja, so wirkte also. Es dann auch. Und dann hat er noch ein bisschen bei Mercedes markiert, ja? Beziehungsweise Papa Sainz und sein, was ist er überhaupt? Weißt du eigentlich genau, was der nochmal ist? Sein Manager da?
Das hatten sie in Drive to Survive gesagt. Ja. Ich meine, der Cousin, kann das sein? Der
Cousin? Ah, Cousin, ja, immer die Cousins.
Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie irgendwas in die Richtung war es, ja. Der war auf jeden Fall in Drive to Survive eine Zeit lang immer sehr präsent.
Ja, schon meine Cousins, ja, für Manager, machen mein Geld. Okay, also, ich habe Carlos Sainz erstens nicht vermisst. Das muss man mal festhalten. Also, ob er jetzt dabei wäre oder nicht, wäre mir gar nicht aufgefallen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann man diesen Einsatz von Bearman und auch den von Lawson zum Beispiel letztes Jahr als Blaupause und als Plädoyer nutzen, um den Teams zu sagen, anstatt auf diese ganzen alten Säcke zu setzen, wie Hülkenberg, bringen da auch schon in diese Riege mit rein, wie Alonso, wie Ricardo, und setz doch mal auf die Jugend, ey. Also das muss man doch jetzt eindeutig sehen, dass diese Fahrer, die da hochkommen, das sind keine dahergelaufenen, tu nichts Gute oder wie das heißt, sondern das sind Jungs, die sind perfekt ausgebildet, die sind vorbereitet darauf, was sie da tun müssen. Gib denen doch eine Chance, ey.
Ja, also wie du sagst, die sind heutzutage sowas von drauf vorbereitet, was sie da erwartet. Man hat es ja jetzt bei einem Oscar Piastri gesehen, der da als Rookie einsteigt und direkt mit einem Lando Norris wirklich gut mithält. Ich denke auch, dass, oder ich hoffe auch, dass die Teams das Ganze als Startschuss sehen, was mir so ein bisschen in der Thematik jetzt im Nachhinein Bauchschmerzen macht, wobei ich glaube, er war ja auch kein blutjunger Fahrer mehr, war natürlich das einmal diese Geschichte mit, wir holen den Fahrer, der ein Rennen performt hat, ins Team und das ist krachend gescheitert mit Nick de Vries. Aber im Großen und Ganzen, ich denke, Liam Lawson letztes Jahr, Olli Bearman jetzt dieses Jahr, die haben einfach gezeigt, die können auf den Punkt von 0 auf 100 da sein und die können auch kompetitiv mitfahren. Das heißt nicht am Ende des Feldes. Klar, wenn wir jetzt am Ende vom Feld reden, haben wir noch einen Logan Sargeant, der natürlich da jetzt auch nicht viel Werbung für macht. Allerdings im Großen und Ganzen sollte es ja Hoffnung geben und wir brauchen langsam frische Gesichter in der Formel 1. Ich meine, ich bin seit Kindheitstagen Fernando Alonso-Fan, ja. Aber irgendwann, ich habe Fernando Alonso jetzt 20 Jahre lang gesehen, irgendwann will man diese frischen neuen Gesichter, die neue Geschichten, neue Rivalitäten. Und das bekommen wir nicht, wenn jetzt Alonso und Hamilton noch fahren, bis sie schon graue Haare haben. Daher kann ich auch nur sagen, ich würde mir wünschen, öfter mal Mut. Ich bin auch zum Beispiel ein sehr großer Fan von Jack Doohan. Ich hätte mir auch gewünscht, dass man es vielleicht letztes Jahr bei Alpine mit Jack Doohan versucht hätte. Weil ich glaube einfach, das sind Leute, die wieder Geschichten in die Formel 1 bringen können, die der Formel 1 wieder was Neues geben und sie dann auch in die neue Zeit führen. Weil das werden ein Fernando Alonso und ein Lewis Hamilton irgendwann nicht mehr können. Auch wenn sie jetzt natürlich immer noch über jeden Zweifel erhaben sind, ganz klar.
Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Glaubst du eigentlich, Jack Doohan ist wirklich gut genug für die Formel 1?
Ich bin vielleicht ein bisschen zu sehr geblendet, weil ich als Kind schon mit seinem Vater so ein bisschen immer mitgefiebert habe, weil mein Papa ein riesen Mick Doohan-Fan war. Am Ende des Tages, weiß ich nicht, also ich finde, Victor Martins hat letztes Jahr schon gezeigt, dass er doch den Ticken schneller ist. Und wenn Jack Doohan da schon nicht ganz so gut aussah, weiß ich jetzt nicht, ob er wirklich das Potenzial hatte, in der Formel 1 durchzustarten. Ich weiß nicht, wie siehst du es?
Nee, meiner Meinung nach ist er nicht gut genug für die Formel 1. Also, das ist ein super Junge und auch sehr nett, sehr sympathisch. Hat dir auch eine kleine Videobotschaft zukommen lassen.
Ja, total cool.
Im Rahmen des Alpine-Launches und war auch super zugänglich. Aber ich finde, der hat jetzt keine Bäume ausgerissen in der Formel 2. Und ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, krass, der muss es unbedingt sein. Ich glaube, vom rohen Speed her ist Victor Martins besser, ist schneller, ist aber, glaube ich, auch älter. Oder? Ist der älter als Jack Doohan, Victor Martins? Müsste eigentlich, oder?
Oh, da muss ich jetzt ehrlich sagen, das weiß ich gar nicht.
Ich glaube, Martins ist verhältnismäßig alt, also für einen Nachwuchsfahrer. Ich schau mal gerade.
Der könnte quasi Alonsos großer Bruder sein.
Victor Martins, ja gut, 22. Und Jack Doohan ist 21. Ist schon zu alt. Victor Martins, nein, Quatsch. Hätten jetzt älter geschätzt tatsächlich, sieht auch älter aus.
Das stimmt.
Na, ich glaube, Alpine, da haben wir jetzt Kuschmeini.
Hey, Kuschmeini.
Bring Bollywood to Formula One. Aber ich weiß nicht, also da sehe ich dann so einen Antonelli. Ich meine, andererseits, wenn du denen nicht die Chance gibst, dann wirst du es nie wissen. Ja, also wenn es dann jetzt tatsächlich so sein sollte, dass Gasly oder Ocon mal ausfallen, dann musst du halt einen Doohan da reinsetzen. Und das versuchen. Ja, vielleicht überrascht er mich. Aber ich glaube persönlich, er ist nicht gut genug für die Formel 1. Mhm. Sagt vorher, wir müssen die Jungfahrer einsetzen und haut dann auf einen drauf. Ja, okay. Sorry. Je m'excuse.
Ja. Ja, aber gut, man muss ja ehrlich sein. Und wie du schon sagst, Jack Doohan, ich finde ihn auch klasse, wirklich. Aber er hat bis jetzt noch nicht das gezeigt, was es, wie ich finde, braucht, um in die Formel 1 zu kommen. Aber vielleicht überrascht er uns auch. Alpine gibt ihm ja viel Testzeit. Wäre ja auch schön eine neue Story, wie gesagt, mit dem Jack Doohan und vielen anderen, die jetzt in der Formel 2 und in den Formel 3 Klassen fahren. Ich glaube, die Zeit ist langsam reif. In ein, zwei Jahren muss der große Umbruch kommen und ich hoffe, er kommt.
Ja, ich meine, du siehst ja auch, wenn wir jetzt mal so ein paar Teams durchgehen, du könntest bei den Racing Bulls, könntest du beide Fahrer austauschen, könntest halt sagen, Ricciardo und Tsunoda sind auch fertig mit der Formel 1, dann hast du einen Liam Lawson, der da rein kann, dann hast du einen Isaac Hadjar, dem ich eine Chance geben würde tatsächlich, ich finde, der ist schon schnell, der ist schon, und ich glaube, auch da muss man immer gucken, gar nicht mal nur so schnell gewesen in der Formel 2 und vielleicht auch gar nicht da der Beste, aber als er sich ins Formel-1-Auto gesetzt hat letztes Jahr, da hat er schon die Leute begeistert bei Red Bull, muss man sagen, weil er hatte vorher keinen Formel-1-Test. Ja? hat sich da reingesetzt und war auf Anhieb ganz gut mit dabei eigentlich. So, dann hast du bei Ferrari, ist klar, Oliver Berman, der zu Haas kommen sollte, plus eine weitere Person vielleicht. Ja, kann man ja gucken, ob man da noch jemanden irgendwie mit hochzieht, mit irgendwie dazu holt. Antonelli, der bei Williams fahren könnte, auf jeden Fall für Logan Sargeant. Ich denke, es ist allen klar, für den ist vorbei nach der Saison. Wenn nicht sogar schon während der Saison, ehrlicherweise. Also das ist ja schon bodenlos, was der sich zusammenfährt tatsächlich. Albon, denke ich mal, wird eher noch ein bisschen da bleiben. Alpine, ja, warum
müssen?
Nicht? Warum nicht? Ja, aber warum nicht? Ja, also einen der Fahrer auszutauschen, vielleicht für frisches Blut, um ein bisschen was neu aufzubauen. Wer weiß, was mit Ocon passiert. Vielleicht geht er zu Mercedes, das kann man ja nicht sagen. Ja, und dann kommen aus der Formel 3 aus deutscher Sicht natürlich Tim Tramnitz, ja, der das richtig gut gemacht hat am ersten Rennwochenende in Bahrain, wo man natürlich hofft, dass er den Sprung machen kann. Also ich hoffe das zumindest. Ich fände das toll, wenn man da, ich will nicht sagen, einen neuen Sebastian Vettel sich heranzieht, aber dass es halt mal wieder, dass es mal wieder einen deutschen Fahrer auch bei Red Bull gibt, der dann perspektivisch auch bei den Racing Bulls fahren kann und vielleicht seinen Weg machen kann. Also ey, also liebe Formel 1, und das, ne, geht natürlich weit darüber hinaus, dass es ein 11. Team braucht oder so. Ich denke, das ist ja jedem klar, dass das besser wäre, wenn es das gäbe, weil es zwei potenzielle weitere Plätze sind. Aber ich glaube, klar ist, ja, die ganzen alten Hasen sind gut, aber die jungen, frischen Kanicke, ja, die müssen da rein. Die müssen da rein, Freunde.
Sehr gut, sehr gutes Plädoyer. Ja, so. Ich würde es kaufen.
Ja, so, und jetzt kann Richterin Barbara Salisch selber sagen, wie sie darüber urteilt. So, wir machen eine kurze Pause und dann machen wir weiter und sprechen über einen alten Hasen, Kevin Magnussen, der, ja, nicht nur 20 Sekunden Strafe bekommen hat, darüber müssen wir auch mal sprechen, sondern auch ziemlich hart gekämpft hat, dass Nico Hülkenberg einen Punkt bekommen konnte in Saudi-Arabien. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, viermal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Saudi-Arabien liegt hinter uns. Und nicht nur Oliver Berman eine tolle Leistung gezeigt, sondern auch tatsächlich Kevin Magnussen. Obwohl man so, glaube ich, ein dickes Sternchen an diese Leistung packen muss. Denn kommen wir erstmal auf das zu sprechen, was nicht so gut gelaufen ist bei ihm. Dennis, erstmal diese 10-Sekunden-Strafe, die er bekommen hat für die Kollision mit Alexander Albon. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mir die Szene jetzt nochmal angeguckt. Ich habe es in der Watchparty gar nicht so wahrgenommen. Aber das war schon krass, wie er da die Tür zumacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war schon heftig. Also ich war erst überrascht, dass es 10 Sekunden dafür gab. Als ich mir nochmal angeguckt habe, dachte ich so, ja, das war mehr als gerechtfertigt.
Das hätte tatsächlich ganz, ganz böse ins Auge gehen können. Also er geht ja kurz vor Kurveneingang plötzlich nach rechts, obwohl er meiner Meinung nach, wie gesagt, ich bin noch nie ein Formel-1-Auto gefahren, aber ich sag's jetzt einfach mal, sehen muss, dass da rechts von ihm jemand ist und nimmt ihm jeden Raum zum Leben. Hätte auch ganz, ganz anders ausgehen können. Da hätte es wirklich auch zum bösen Unfall kommen können. Von daher fand ich auch die 10 Sekunden absolut gerecht. Ich habe, ich glaube, bei uns in der Telegram-Gruppe schon geschrieben, Magnussen macht wieder Magnussen-Sachen. Ich glaube, das war wieder der Kevin Magnussen, den wir alle noch aus den Vorjahren kennen. Hat dann ja hinterher noch, ich denke, da sind wir uns alle einig, oder dass er das zumindest in Kauf genommen hat, halt um das Überholmanöver irgendwie durchzuziehen, um Hülkenberg da abzusichern, auf Track überholt, den Platz nicht zurückgegeben, nochmal 10 Sekunden.
Ja.
Und jetzt, Kevin, jetzt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ob du es weißt. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin von in unserer Discord-Gruppe vom lieben Snickers angeschrieben worden mit einem Fact. Ist dir bewusst gewesen, dass Kevin Magnussen die Strafe am Ende quasi nicht absitzen musste, weil er der Letzte war, der in der Führungsrunde über die Linie gegangen ist und das dann egalisiert ist?
Ja, ich habe mich nämlich auch gewundert, dass der nur 2 Plätze zurückgefallen ist. Das ist aber auch eine Lücke im System dann, oder?
Genau, weil ich habe mich gewundert, weil er erst bei der Übertragung ist er ganz nach unten gerutscht. Da war er, weiß nicht, dann irgendwie 16. oder so. Und plötzlich hinter dem Rennergebnis wurde er dann wieder als 12. geführt. Und mir war im ersten Moment auch nicht klar, wie das zusammenkommt. Und tatsächlich finde ich auch, ist irgendwie, ja gut, es ist halt schwer zu rechnen, weil er fährt die Runde noch Vollgas zu Ende und die anderen nicht mehr. Aber das ist irgendwie eine Lücke im System, da müsste man sich mal drüber Gedanken machen, weil ist jetzt natürlich ein Freak-Accident oder Freak-Zusammenhang, dass es genau so passiert, dass er der Letzte ist, aber es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass es passiert. Von daher weiß ich nicht, ob die Formel 1 sich da auch mal vielleicht Gedanken machen sollte.
Ja, gutes Auge vom Snickers, deswegen lohnt es sich umso mehr auch in die Discord-Gruppe zu kommen oder in die Telegram-Gruppe, die Starting Grid Fans Gruppe oder in die Facebook Gruppe Starting Grid F1 Fans. Wir sind also mit Fangruppe, mit Communities voll versorgt auf vielen Plattformen. Also wenn ihr Bock habt, damit dazu zu kommen, Discord, Facebook oder Telegram, dann schaut mal in die Podcast-Beschreibung. Da haben wir alle Links drin. Da könnt ihr dann dazukommen, was euch am besten gefällt, welche Plattform euch am besten gefällt. Wir haben in allen drei Gruppen viel Aktivität. Bei Discord wächst es gerade langsam. Unsere Facebook-Gruppe ist sozusagen die OG-Gruppe. Mit der fing alles an, die Starting Grid F1-Fans. Da sind viele unterwegs, die meisten tatsächlich. Und unsere Telegram-Gruppe Starting Grid Fans wächst auch immer weiter. Schön zu sehen, dass das immer noch so läuft. Und deswegen kommt gerne dazu, wenn ihr Bock habt, euch mit Formel-1-Fans auszutauschen. Was ich ein bisschen witzig fand, war, dass tatsächlich einige gesagt haben, auch in den Livestreams auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, dass Olli Berman nicht deren Fahrer des Tages war, sondern Kevin Magnussen. Ich finde, das kann eigentlich schon deswegen nicht sein, weil er sich diese zwei Strafen eingehandelt hat. Weil wenn, wir reden gleich über sein Teamwork, was er dann umgesetzt hat, aber ich finde, wenn du 20 Sekunden Strafe bekommst für dein Verhalten auf der Strecke, und ich finde gerade dieses Ding mit Albon, wo er die Tür extrem zumacht und endgültig die Berührung eigentlich nicht nur in Kauf nimmt, sondern schon fast forciert, das kann nicht der Fahrer des Tages sein, weil Unsportlichkeit darf niemals belohnt werden.
Ja, ich habe die Kommentare tatsächlich auch gelesen. Also ich finde generell, es führt an Bierman dieses Wochenende kein Weg vorbei. Das war einfach eine magische Geschichte. Kevin Magnussen, ja, ich habe es ja eingangs schon gesagt, Magnussen macht wieder Magnussen-Dinge. Magnussen war in der Vergangenheit nicht immer dafür bekannt, dass er der Sportlichste ist. Manch einer würde sagen, the most unsported driver on grid again. Und auch da, also dieses gegen Albon, das war einfach viel zu hart. Und wie gesagt, bei den Geschwindigkeiten auf dem Kurs hätte da auch viel mehr passieren können. Auch das Überholmanöver. Wenn wir ehrlich sind, im Normalfall gibst du da die Position zurück und dann ist das Eis auch aufgeschleckt. Also da hat er sich natürlich schon mit List und Tücke natürlich den Vorteil fürs Team verschafft, was man ihm, denke ich, auch als Teamplayer dann hoch anrechnen kann. Aber für mich persönlich ist es dann für Driver of the Day zu wenig. Wenn ich dann eher daran denke, wie damals ein Fernando Alonso in Ungarn den Ocon abgecovert hat, hart, aber fair, das ist was, wo ich sagen kann, dann gehört das für mich auch in die Riege, da kann man auch so drüber nachdenken. Aber wenn man da halt doch schon das ein oder andere wirklich unfaire Mittel zur Hand nimmt, weiß nicht. Großen Respekt für Magnussen, dass er seinem Team so hilft, als Teamplayer, gerade mit der Hintergrundgeschichte mit Hülkenberg. Aber Driver of the Day für mich, nee.
Aber was er dann gemacht hat, muss man tatsächlich sagen, hat er extrem gut gemacht. Also es gab diesen Pulk hinter Magnussen mit Tsunoda, Albon, Sargent, weiß gar nicht, wer da noch bei war, Ricardo.
Ocon?
Ocon war auch dabei. Der übrigens dann Nutznießer war von einer Aktion, die dann Tsunoda und Albon miteinander hatten. Aber ich muss da tatsächlich sagen, wie er dann den Teamfunk umgesetzt hat, wirklich deutlich gesagt bekommen hat, was er zu tun hat. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war Joe auch noch irgendwie mit dabei, beziehungsweise davor, weil er ja auch noch an die Box musste.
Genau.
Das war schon krass, das war gut. Also das hat er wirklich extrem gut gemacht. Da merkst du natürlich dann wiederum, Erfahrung bringt dir was. Ne? Weil wenn das jetzt ein junger Fahrer gewesen wäre, hätte der das genauso umsetzen können. Oder ist das eben dann dieses besondere Talent von Kevin Magnussen, sich einfach so breit zu machen wie ein LKW auf der Straße? Die Autos sind ja eh schon breit genug und da ist Überholen eh schon schwierig. Aber das immer genauso hinzubekommen, dass keiner auch nur annähernd die Chance hat, ihn auch nicht im DRS-Bereich zu überholen, weil der Haas tatsächlich von der Pace her und von all dem, was halt auf der Strecke passieren musste über den Winter, besser geworden ist und das Kevin Magnussen extrem geholfen hat.
Ja, also Kompliment echt an Haas für das Auto. Da haben sie wirklich einen entscheidenden Schritt nach vorne gemacht. Und auch Kevin Magnussen, also ich denke, er hat gezeigt, er ist einer, der im Zweikampf wirklich, der davon lebt, den das auszeichnet und der da halt mit harten Bandagen oft das erreicht, was er halt am Ende möchte. Und in dem Sinne hat er das super gemacht. Ich habe mir das Strategievideo von dir und Kevin Herrmann auf Formel 1.de noch angeschaut. Da wurde das ja auch ersichtlich. Nachdem Hülkenberg aus der Box war, hat Magnussen die Pace wieder angezogen und ist sogar relativ gleich zu Hülkenberg gefahren. Also der hat da wirklich bewusst dass diesen Pulk eingebremst, hat Hülkenberg genau die Lücke gegeben, die es brauchte und damit am Ende seinem Team dann den sicheren Punkt geholt. Also von davon ab, da kann man nur sagen, da hat er gestern eine 1A-Teamleistung gezeigt, ganz klar.
Und Nico Hülkenberg profitiert davon. Die beiden, die sich mal nicht so gut verstanden haben, dann im perfekten Teamwork abgestimmt aufeinander. Und Hülkenberg hat das natürlich auch super gemacht. Also Magnussen kann man tatsächlich doch auch loben, sag ich mal. Trotz 20-Sekunden-Strafe, alles gut umgesetzt. Und für Nico Hülkenberg, glaube ich, auch ganz wichtig, dass das im Rennen mal funktioniert hat für ihn, ne? Nachdem es ja dann doch kurzzeitig auch so aussah, boah krass, jetzt gibt der Motor irgendwie auf, Qualifikation, stand dann da damals wie Schumacher 94 in Adelaide an dem Zaun, wesentlich weniger glücklich als Michael, dann noch die Party auf dem Klappstuhl wie Fernando Alonso, also da hatte wirklich alle Emotionen nochmal durch dann in der Qualifikation. Hat es dann im Rennen aber auch tadellos gemacht und ich glaube, dass jetzt gerade am Saisonstart solche Punkte für Haas Gold wert sein könnten, ne? Weil je nachdem, wie sich das jetzt auch entwickelt, da jetzt kommt Australien in 2 Wochen, ist jetzt auch eher eine stärkere Strecke für Haas. Da sind genau diese Momente, glaube ich, super wichtig für Magnussen und Hülkenberg, um zu sehen, ja, es funktioniert noch.
Ja, absolut. Gerade wo wir gesagt haben, wo es diese Saison doch augenscheinlich zumindest am Anfang so scheint, als ob die Punkte eher unter den Top-5-Teams ausgemacht werden. Da ist jeder Punkt, den man irgendwie holen kann, einfach pures Gold wert. Und Haas momentan tatsächlich sogar von den hinteren 5 meiner Meinung nach das schnellste Team aktuell. Also da haben sie einen wichtigen Schritt gemacht. Und jeder Punkt, der jetzt gesammelt wird, kann Gold wert sein. Die Frage ist natürlich, wie wird sich das im Entwicklungsrennen dann niederschlagen? Wird Haas wieder die Entwicklung nehmen, dass sie eher nicht entwickeln und die anderen sie überholen? Von daher jetzt wichtige, wichtige Punkte. Und Nico Hülkenberg hat das dann super gemacht. Ist ja auch der Einzige, der wirklich von der Strategie nicht in die Box zu gehen, von den 4 wirklich profitiert hat. Alle anderen haben damit eher ihre Position verschlechtert. Er hat damit wirklich was rausholen können. Und dank seinem Teamkollegen natürlich, ganz klar. Aber ich glaube, da hat das Haas-Team echt einen guten Job gemacht und ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal gesagt haben, oder?
Stimmt. Das ist auch schon lange her, wenn überhaupt. Vielleicht hier damals, als sie so gut gestartet sind, dann haben sie irgendwann angefangen, schlechte Boxenstops in Australien zu machen. Ja. Das müssen sie auch sein lassen. Ja, jetzt haben wir über Berman und Magnussen gesprochen. Gibt es noch einen Fahrer, den du auf der Liste hast für einen der Fahrer des Wochenendes?
Fahrer des Wochenendes. Ja, gut, allgegenwärtig wäre natürlich Max Verstappen, ne? Also,
ja, schon fast langweilig, den zu nennen.
Ja, ich weiß, aber man muss ihm ja auch den Respekt entgegenbringen, der ihm gebührt, finde ich, ne? Ja. Also, aber ansonsten, finde ich, haben alle relativ viel. Also, wenn man Charles Leclerc nimmt, der wahrscheinlich das Beste aus seinen Möglichkeiten am Wochenende gemacht hat mit Platz 3, ein Oscar Piastri, der sich noch an Fernando Alonso vorbei auf Platz 4 gesetzt hat, relativ früh an Fernando Alonso vorbei, aber den McLaren auf Platz 4 gesetzt hat, finde ich, ist noch erwähnenswert. Ansonsten ist eigentlich jeder so im Rahmen seiner Möglichkeiten gewesen, ne? George Russell schlägt Lewis Hamilton wieder, was aber auch natürlich durch die Strategie bedingt war, vielleicht zu teilen. Aber ansonsten war es dann doch relativ so, wie man es auch vorher getippt hat, ne? Oder siehst du da vielleicht noch jemanden, den ich gerade nicht auf dem Schirm habe?
Nee, tatsächlich wären das, also ich hätte noch Piastri und Alonso gehabt. Alonso eigentlich auch immer, also auch da ist es schon fast langweilig, weil Aston Martin einfach eine One-Man-Show ist. Wir sprechen gleich im nächsten Kapitel noch über Problemkinder aktuell. Und da ist auch Lance Stroll mit dabei, meiner Meinung nach. Und dann hast du Oscar Piastri, der das ganze Wochenende über Lando Norris im Griff hatte. Und ich glaube, dass das auch was Wichtiges ist, worauf man gucken sollte, weil der Abstand schmilzt zwischen den beiden extrem, ja, und da muss Norris sich halt auch umdrehen. Und Piastri hat da das Maximum rausgeholt, was er sich selber auch gesetzt hat. Er hat in der Fahrerparade gesagt, das Maximum für McLaren wären Platz 4 und Platz 5. Ich denke auch, er hat sich eher auf Platz 4 als Platz 5 gesehen dann. Und das hat er geschafft. Und das ist wirklich, da muss man sagen, hat er extrem gut gemacht. Ganz so, Verstappen, klar. Was soll man noch über den sagen? Also es ist so, soll ich sagen müsste, Harry Kane ist ein guter Stürmer. Also das ist so, stimmt ja auch. Was will man denn sagen?
Oder Bayer Leverkusen gewinnt das nächste Spiel.
Oder Bayer Leverkusen wird deutscher Meister.
Ja.
Das ist doch ganz klar.
Aber ich finde immer, Respekt, wem Respekt gebührt. Und Max Verstappen hat halt für mich wieder sehr super performt. Und deshalb habe ich den Namen einfach mal in den Ring geworfen.
Ja, absolut richtig. Ja, dann machen wir jetzt nochmal eine kurze Pause und sprechen dann gleich über Problemkinder. Da haben wir uns leider ein paar notieren müssen, wo man sich auch fragt, so, was soll das eigentlich? Also und auch ein bisschen, was wollt ihr eigentlich noch hier? Wenn ihr wissen wollt, wer das ist, dann bleibt dran. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Ihr hört weiterhin Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und Kevin Scheuren mit dem Roundup des großen Preises von Saudi-Arabien. Und wir kommen zu Problemkindern. Denn wo positive Elemente sind, sind natürlich auch Elemente, über die man sprechen muss, die nicht so gut gelaufen sind und die Probleme hatten. Und ich glaube, wir kommen nicht drum herum, mal über Sauber zu reden tatsächlich. Man redet ja sehr selten über Sauber. Jetzt haben wir aber das Wochenende erfahren, dass Audi dann doch zugeschlagen hat und sogar schon vor dem eigentlich anvisierten Plan Sauber zu 100% sich unter den Nagel reißt und für 2026 den Einstieg weiter vorbereitet. Andreas Seidel wird der Chef dieses Audi Formel 1 Projekts, so weit, so gut. Bis dahin ist aber noch ein bisschen Steak-Time, ja. Und du hast ein paar Notizen gemacht zu Bottas und Joe und jetzt bin ich gespannt, was du zu erzählen hast, ehrlicherweise.
Ja, nicht viel Gutes. Nein, also mit Blick aufs Rennergebnis, die beiden letzten on track, Guanyu, der im Training 3 dann den Crash hatte, wo man sagen muss, haben die Mechaniker natürlich noch hart gearbeitet, aber ihn leider auch nicht mehr pünktlich über die Linie bekommen, dass er noch eine Qualifying-Zeit setzen konnte. Beide, also Guanyu jetzt natürlich aus dem Crash heraus, aber beide in Q1 raus. Nochmal ein großes Boxenstopp-Fiasko, was wir letzte Woche schon bei Bottas hatten, hatten wir jetzt bei Guanyu. Da ist nicht viel Positives zu erzählen und ja, ich glaube, diese Hoffnung, die man so ein bisschen hatte, dass Sauber da den Turnaround schafft, dass sie quasi unleashed sind, wie es auf ihrem Heckflügel steht, die bleibt bisher irgendwie aus. Wenn man ehrlich ist, waren sie an diesem Wochenende sogar hinter Alpine und das heißt schon wirklich, dass man da nicht gut gearbeitet hat, finde ich.
Ja, also es ist ist enttäuschend, muss man ganz ehrlich sagen. Also das große Brimborium, was die da vor der Saison gemacht haben, es kommt überhaupt nichts davon rüber. Und wir müssen, finde ich, jetzt auch ernsthaft die Fahrer mal anzählen. Also es ist, Valtteri Bottas stellt sich in der Fahrerparade hin, sagt, es kann noch weit nach vorne gehen. Wenn alles perfekt läuft, sind Punkte drin. Nicht ganz. Da frage ich mich halt schon, ob es da nicht auch mal sinnvoll wäre, auf neue Leute zu setzen. Ja, also und ich meine, das wird nur leider der Fall sein. Da wird man wahrscheinlich wirklich eher auf Erfahrung gehen. Da wird man jetzt keinen Theo Pocher reinsetzen, weil man, glaube ich, Theo Pocher nicht so hoch einschätzt, wie das sein müsste, um jemanden da einen Formel-1-Drive zu geben. Aber es ist doch völlig klar, wenn da in diesem Auto, es ist ja ein Grundpotenzial im Auto, wenn da nicht Guanyu Zhou und Valtteri Bottas drin sitzen würden, glaube ich, da würden andere mehr rausholen.
Also, ich muss zugeben, zum Anfang der Saison hätte ich dir jetzt widersprochen, hätte Valtteri Bottas da hervorgehoben.
Aber der ist doch durch.
Aber ich wollte es gerade sagen, aber bis jetzt, also ich habe wirklich gedacht, dass er diese Saison vielleicht auch so mit seiner Typveränderung und diesem neuen Selbstbewusstsein vielleicht wirklich was rausholen kann. Aber jetzt nach den ersten zwei Rennen, also ich sehe da nichts. Ich habe eher das Gefühl, dass er, ich habe das glaube ich schon mal zu unserem Social Media Guru Sascha gesagt, dass er so den zweiten Kimi Räikkönen macht. Ich so nach außen hin, ich fahre jetzt zwar, ich verkaufe mich als Person und ne, mache so einen kleinen Hype um mich, aber auf der Strecke kommt da nicht wirklich viel zusammen. Und die Kerbe bedient er gerade, glaube ich, ganz gut. Weshalb ich Stand jetzt sage, beide, weder Bottas noch Guanyu, kein Potenzial für Audi oder für Sauber weiterhin.
Nee, finde ich eben auch nicht. Und da bringt es dir auch nichts, wenn du als Joe, ich sag mal, eine aufsteigende Tendenz zeigst. Weil, wenn man ehrlich ist, ich meine, der hat in der Formel 2 auch keine Bäume ausgerissen. Das war jetzt auch nicht der, wo man sagte, ja, okay, krass, der verdient es auf jeden Fall, Formel 1 zu fahren. Hat es wegen seiner Nationalität sicherlich bekommen, weil als erster chinesischer Fahrer jetzt dieses Jahr endlich auch mal in China zu fahren, das gönne ich ihm, muss ich wirklich sagen. Ich gönne ihm das. Ich finde, das ist auch ein töfter Typ. Stylisch, all das, alles schön und gut und fein, aber nicht gut genug für die Formel 1. Also wirklich, das reicht einfach nicht. Ja? Und Bottas ist past his prime. Nee, also bitte, lieber Andy Seidel, tu was. wenn es vorangehen soll nächstes Jahr, dann hol Nico Hülkenberg rüber, dann hol Carlos Sainz rüber wegen meiner, wenn es unbedingt sein muss, aber mach was in die Richtung, weil ich glaube, damit tut man sich auch mehr in Gefallen mit, als da hinten rumzudümpeln. Das ist kein Zustand und das kann auch nicht sein, wo man als Audi sagt, so ja, das wollen wir dann übernehmen, sondern da wäre es doch klüger, sich für 2025 dann in dem Fall tatsächlich erfahrene Leute zu holen, weil so ein Formel-1-Projekt so aufzubauen, dass das funktioniert. Ich glaube, das geht halt erstmal besser mit Erfahrung. Carlos Sainz, auch da ist natürlich die Audi-Connection groß, obwohl Sainz Senior und der Cousin ja bei Mercedes waren. Wer weiß, vielleicht wollen sie ihn auch da versuchen reinzubekommen. Dann ist vielleicht eine Chance da für einen jüngeren Fahrer im ersten Jahr. Aber Nico Hülkenberg, glaube ich, ist die 1A-Option, um zumindest schon mal einen der beiden, die da drin sitzen, zu ersetzen. Wenn man jetzt keinen findet, wen würdest du denn, wenn jetzt nur einer kommen könnte, wen würdest du denn aus dem Auto schmeißen?
Stand jetzt hat, also ich hätte vorher immer Guanyu gesagt, mittlerweile glaube ich aber wirklich Valtteri Bottas, dass da nicht mehr viel kommt. Also ich würde tatsächlich dann Guanyu setzen, chinesischer Markt, das macht noch ein bisschen Sinn. Ja. Der scheint noch Lust zu haben irgendwie, aber beim Bottas scheint das Feuer wirklich, also der nimmt das Iceman irgendwie ein bisschen zu ernst. bei dem ist jetzt jegliches Feuer irgendwie, scheint erloschen nach außen hin.
Ja, bin ich ganz bei dir. Kommen wir noch zu den Racing Bulls. Ich finde auch Daniel Ricciardo hat eine Werbung dafür abgegeben, dass es vorbei sein sollte nach der Saison. Also, ist total frustriert gewesen und dreht sich dann auch aus Frustration. Das muss ich mir überlegen. Jetzt stelle man sich mal vor, der wäre eingeschlagen, der hätte ja noch den Safety Car provozieren können, dann hätte Sergio Perez vielleicht noch seinen zweiten Platz verloren. Was dann los gewesen wäre. Ist ja eh schon genug los bei Red Bull. Und Yuki Tsunoda, ich glaube in seinem vierten Formel 1 Jahr jetzt, ist halt auch zu wenig und deswegen auch da, klar, es ist erst das zweite Saisonrennen und die können sich beide noch fangen, aber der Markt ist ja so in Bewegung. Also, wenn Honda es nochmal schafft, Tsunoda durchzuboxen, dann okay, aber ich glaube nicht, dass man mit Daniel Ricciardo so glücklich wird, dass man sagt, da lohnt es sich, dann den Liam Lawson nochmal weiter auf die Ersatzbank zu setzen.
Nee, also ich glaube, Liam Lawson, der hat letztes Jahr seinen Anspruch auf ein Cockpit unterstrichen. Und ich bin mir persönlich ziemlich sicher, dass Red Bull ihm da nächstes Jahr eigentlich ein Cockpit garantieren musste, damit er so ruhig bleibt und das so hinnimmt. Also da gehe ich ganz stark von aus, dass wir den nächstes Jahr in einem Racing Bull sehen werden. Und ja, ich war auch sehr, sehr überrascht von Daniel Ricciardos Performance, weil ich mir doch eigentlich vor der Saison wir haben ja auch noch in der Vorschau drüber gesprochen, die Racing Bulls eigentlich echt als weit vorne gesehen habe. Und auch schon dachte, dass Ricciardo da wirklich Vollgas gibt und nochmal alles fürs Red Bull Cockpit rausholen will, fürs Potenzielle. Und bis jetzt bleiben die auch wirklich hinter den Erwartungen zurück. Daniel Ricciardo, wie du schon sagst, wirkt sehr frustriert und ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass er langsam aber sicher merkt, auch durch das ganze Tohuwabohu, was wir bei Red Bull haben, dass sich seine Chance nochmal wirklich in den Red Bull zu steigen gerade ganz, ganz böse schließt.
Ja.
Also kein gutes Wochenende für die Racing Bulls.
Vor allem, weil, wenn Sergio Perez so weiterpunktet, wird es da keine Veränderung geben.
Absolut. Also Sergio Perez, zweimal Zweiter. Was willst du mehr?
Hab ein Meme gesehen bei Twitter, wo die beiden Hundeblicke von Daniel Ricciardo verglichen worden sind. In der Phase, als es bei McLaren nicht gut lief und jetzt bei den Racing Bulls. Vielleicht wiederholt sich Geschichte einfach und dann kann er wieder Maskottchen werden. Das ist ja auch ganz schön, der Günther von Red Bull zu sein.
Ne? Ja.
Ja. Ja, und dann kommen wir nicht drum herum. Übrigens, ich kann auch verstehen, wenn man Tsunoda vor die Tür setzt. Ne? Also doch das, weil ich ja weiß, dass in der Telegram-Gruppe immer eifrig über Tsunoda diskutiert wird und es viele gibt, die Tsunoda jetzt nicht so positiv sehen. Auch da ja, gibt's absolut Gründe zu sagen, man lässt das sein. Wie gesagt, wenn die Honda Connection weiter funktioniert und er noch ein Jährchen bekommt, auch dann, glaube ich, ist das einfach als politischer Move zu sehen. Aber zumindest einer muss da weg, um Lawson Platz zu machen. Und dann haben wir noch Logan Sargent. Und auch da gehen mir die Argumente jetzt echt aus, zu sagen, hey, der muss weiter Formel 1 fahren. Ich habe es ja vorhin schon anklingen lassen. Wirkt total verunsichert, wirkt nicht besser als letztes Jahr. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer bei ihm. Warum er überhaupt noch Formel 1 fährt, ist eine Frage, die man stellen kann. Aber nee, ich glaube auch da ist die Messe nach der Saison gelesen. Das wird jetzt schon offensichtlich.
Ja, also ich befürchte, dass es schon recht schwer wird für ihn, die Saison wirklich zu überstehen. Weil ich weiß nicht, er ist ein sympathischer Kerl. Ich finde auch, dass er auch ein bisschen was rüberbringt, auch als dieser American Boy. Aber auf der Strecke, wenn ich jetzt mal sehe, und da muss ich wieder leider mein eigenes Lieblingsteam Alpine so ein bisschen vorführen, aber der Einzige, der on track sich hinter den Alpines qualifiziert hat, ne? Während ein Alex Albon wesentlich weiter vorne steht mit dem gleichen Auto. Immer wieder Fehler, immer wieder Probleme. Ich weiß nicht, er wirkt einfach für mich überfordert. Er wirkt, also ich habe vorhin noch so ein paar Gedanken zum Thema Formel 1 und generell gemacht und auch zum Thema Williams. Und also ich finde, zwischen Latifi und Sargent hat sich eigentlich nichts geändert, nur der Name ist anders. Aber wenn du jetzt da beide mit einem gleichen weißen Helm rumfahren lassen würdest, würdest du gar nicht mal merken, dass es ein Unterschied ist. Also dafür, dass Logan Sargent ja doch als qualitativ höher ursprünglich zumindest das, was ich mitbekommen habe, eingestuft wurde, hat sich ja wirklich nichts verändert. Williams hat wieder einen Fahrer, der um Punkte kämpft und einen, der am Ende quasi die Kneipe abschließt, der den letzten Platz da reinholt. Und ja, hat jetzt ja durch natürlich ein paar Sachen, steht da jetzt in Saudi-Arabien natürlich platztechnisch ein bisschen besser da. Aber ich glaube auch, dass das ist natürlich auch wieder geschönt durch die Ereignisse hinten.
Zum Abschluss noch dein Blick auf Alpine. Wie bewertest du das Wochenende von Gasly und Ocon?
Die Qualifying Pace war wirklich erschreckend, wirklich erschreckend. Ich hatte zwischendurch im Rennen tatsächlich eine kleine, ernste, kurze Hoffnung, dass Ocon vielleicht in die Punkte fahren könnte, als er durch dieses Duell vor ihm plötzlich hinter Magnussen schlüpfen konnte. Und wenn er Magnussen da hätte überholen können, wäre es theoretisch möglich gewesen, vor Hülkenberg rauszukommen. Aber im Großen und Ganzen hat man auch gemerkt, immer noch zu langsam, um wirklich Überholmanöver zu setzen. Da fehlt es noch an einiges und ich glaube, das ist noch ein weiter Weg. Ich hoffe wirklich aus tiefstem Herzen, dass man den irgendwie gehen kann und dass diese Umstrukturierung auch, wie belächelt wir sie alle haben, vielleicht wirklich wie bei McLaren was bringt. Ob so ist, mag ich mich jetzt nicht festzulegen, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, was glaubst du so? Wo siehst du Alpine am Ende der Saison?
Ich habe kein Gefühl mehr bei Alpine, ich bin taub.
Ja.
Ich weiß es nicht. Ich bin taub. Dieses ganze Team macht mich taub. Ich glaube, es wird von Woche zu Woche was sein, wie wir da wie eine Pinata draufhauen können und hoffen, dass Süßigkeiten rauskommen.
Pinke Süßigkeit, pinke natürlich.
Ich glaube, jetzt ist erstmal wieder blau angesagt.
Ja, stimmt. Jetzt müsste es erstmal wieder blau sein.
Wieder blau.
Also blau in Anführungszeichen, in große Anführungszeichen gesetzt.
Ja. Man könnte ihnen empfehlen, Bier zu trinken, aber weder britisches Bier noch französisches Bier ist lecker. Um blau zu werden vielleicht, damit es weniger wehtut, aber okay.
So halte ich es dann als Zuschauer.
Ja. Also nur weil du gesagt hast, mit Kneipe abschließen, denke ich wieder an Bier.
Ja, tut mir leid, sorry.
Ja, tut dir gar nicht leid, red nicht so. Wir machen nochmal eine kurze Pause und den Deckel drauf auf den großen Preis von Saudi-Arabien. Max Verstappen gewinnt, keine Überraschung, ja, dahinter auch. Keine wirkliche Überraschung, Perez und Leclerc, aber einiges haben wir natürlich besprechen können, einige Geschichten gab es. Und im nächsten Take, da beantworten wir mal eine Frage von euch, die wir reinbekommen haben. Und die ist sehr interessant, weil die tatsächlich von vielen mittlerweile nicht mehr so ganz als absurd empfunden wird, weil es eben vorne so langweilig ist. Welche Frage das ist und was wir dazu denken, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de, und ihr könnt uns natürlich immer gerne Fragen stellen, wenn ihr was im Podcast besprochen haben wollt. Ich habe es ja auch schon angekündigt und wir haben auch schon in Anführungsstrichen Bewerbungen reinbekommen. Wir werden schon sehr bald einen Hörerstammtisch hier machen, wo ihr dann auch eure Fragen im Podcast quasi ausdiskutieren könnt mit uns und reinbringen könnt und ja einfach selber auch das nochmal für euch dann im Podcast quasi erzählen könnt. Wenn ihr da mal mitmachen wollt, dann könnt ihr mir gerne schreiben per E-Mail an kevin.scheuren@meinsportpodcast.de. Idealerweise auch schon mit dem Thema, über das ihr sprechen wollen würdet. Wir werden jetzt bald mal einen Termin dafür festlegen und vielleicht sogar schon vor Australien, also vielleicht nächste Woche Montag mal einen Hörerstammtisch einschieben. Oder aber dann in der nächsten zweiwöchigen Pause der Formel 1. Also ich weiß nicht, ob das dann nach Australien tatsächlich ist. Ich muss mal selber in den Kalender gucken. Australien, dann ist eine Woche Pause wegen Ostern und dann ist Japan. Also vielleicht können wir das sogar als Osternest machen. Mal gucken. Auf jeden Fall, wenn ihr dabei sein wollt, schreibt mir am besten eine E-Mail. Das ist immer dann am einfachsten und dann finden wir da auf jeden Fall zusammen. Und in unseren Gruppen, ich habe es ja schon anklingen lassen, wir haben drei große Fangruppen. Einmal unsere Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe auf Facebook, logischerweise, weil sonst wäre es keine Facebook-Gruppe, fällt mir gerade auf. ist unsere OG-Gruppe, mit der fing alles an, ist unsere größte Fangruppe, ich glaube über 1000 Mitglieder. Dann haben wir über 500 Mitglieder in unserer Telegram-Gruppe Starting Grid Fans und Discord wächst. Da sind wir, glaube ich, Dennis, korrigier mich, bei über 200 Mitgliedern? Irgendwie sowas?
Ich habe gestern gezeigt, ich glaube ein bisschen noch drunter, aber ja, ich hoffe, dass wir die 200 schnell erreichen.
Ja, dann kommt da auf jeden Fall dazu. Ja. Wenn ihr mehr dazu mitbekommen wollt, was Discord so abgeht, da hat Dennis ein wunderbares Video eingesprochen auf unseren Social-Media-Kanälen, denn Starting Grid gibt es überall da, wo es Social Media gibt, sage ich mal, ja, bei Twitter, Facebook, Instagram, also da seid ihr auf jeden Fall immer informiert, wenn es was aus dem Podcast-Kosmos gibt. Und ihr könnt natürlich in all den Gruppen auch Fragen reinbringen, die wir in den Podcast beantworten. Und in der Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe ist das passiert. Und da hat Thoralf Tanneberger wissen wollen, was haltet ihr von den Diskussionen, dass mehr als die ersten 10 Plätze Punkte bekommen sollen? Er schreibt dazu seine Meinung. Durch die deutlich bessere Zuverlässigkeit kommen natürlich mehr Fahrer ins Ziel. Aber jetzt plötzlich bis Platz 12 oder weiter Punkte zu vergeben, halte ich für falsch. Also Thoralf. Und dass es jetzt ausgerechnet 5 Teams sind, die hauptsächlich die Punkte unter sich aufteilen, ist ja auch eher eine Momentaufnahme und sollte nicht zu Überreaktionen führen. Wenn es nur 3 Top-Teams wären, hätten wir das Problem genauso wenig diskutiert, als wenn das Mittelfeld dichter dran wäre, beziehungsweise aus mehr Teams bestünde. Dennis, mach mal den Anfang. Mehr Punkte für mehr Teams. Die Idee kam auch in den Livestreams am Wochenende auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de auf. Ich habe mir da auch ein paar Gedanken zugemacht, aber mich würde erstmal interessieren, was du dazu denkst.
Okay, also ich bin da wahrscheinlich ein bisschen zu sehr Traditionalist und auch finde die Entwicklung haben wir ja in der MotoGP, wo die ersten 15, glaube ich, Punkte kriegen. Und ich persönlich finde die nicht gut. Also ich glaube schon ein WM-Punkt, ein Weltmeisterschaftspunkt, auch wenn die Weltmeisterschaft durch die vielen Rennen natürlich mittlerweile die Punkte auch ein bisschen entwerteter sind als früher, aber ein Weltmeisterschaftspunkt, der sollte schon was sein, was man sich wirklich auch erfahren muss, was man nicht mehr oder weniger geschenkt kriegt. Ich sag mal, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir sagen jetzt, selbst wenn wir jetzt noch 5 Punkte kriegen, sagen wir bis Platz 15, dann kann es dir ja passieren, dass du nur durch die Ausfälle allein schon mehr oder weniger in den Punkten bist. Und ich glaube schon, dass wir natürlich momentan eine Entwicklung haben, die dahin geht, dass wir 5 sehr starke und 5 recht schwache Teams haben, die es natürlich schwer machen, für die anderen Punkte zu sammeln. Aber ich glaube, wenn man sich die Tableaus der letzten Jahre anguckt, war es doch immer so, dass eigentlich alle Teams irgendwo ihre Punkte sammeln konnten. Und die, die keine hatten oder nur sehr wenige, die waren auch meistens selber schuld dran. Und ich glaube, den hätte man auch mit Platz 12 oder 13 noch in die Punkte zu legen, auch nicht viel mehr Punkte beschert. Also ich glaube, ein Punkt soll weiterhin Ansporn sein, für die Teams hart zu arbeiten, und den sollte man nicht irgendwie für ganz hintere Plätze bekommen. Also ich glaube, so wie wir es jetzt haben, die ersten 10, ist für mich eigentlich sehr gut. Wie siehst du es? Das würde mich jetzt auf jeden Fall interessieren.
Ich bin tatsächlich dafür, noch mehr Punkte zu vergeben. Das ist auch für mich kein Bruch mit der Tradition, sondern das ist tatsächlich mehr oder weniger Ansporn, noch ein bisschen mehr reinzuwerfen, weil was wäre denn so schlimm daran, wenn es wegen meiner bis zu Platz, das kann ja auch Platz 12 sein. Ja, wir reden jetzt hier ja gar nicht darüber, dass alle Punkte bekommen sollen. Ich habe jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, in der Indica oder so kriegt da gefühlt jeder einen Punkt, der nicht bei 3 auf dem Baum ist. Aber so darf es natürlich nicht sein. Ich bin aber immer ein Fan von Anreizen. Immer einen Reiz setzen, was Neues setzen auch, um vielleicht nochmal ein bisschen was zu verändern. Weil im Endeffekt hat man ja eh schon mit der Tradition gebrochen, als man von den ersten 6 auf die ersten 10 und dann ist man auf die 25 Punkte gegangen, was auch viel zu viel ist meiner Meinung nach. Warum also nicht sagen, weil eben der Kampf um diese Platz 11, 12, 13, die sind auch super spannend und können aber auch im Saisonverlauf für wichtige Kämpfe im unteren Mittelfeld zum Beispiel sorgen. Und es ist super schwer, und da sehe ich es ein bisschen anders als Thoralf, in diese Top 5 gerade einzustoßen, außer, wir haben gar nicht über eins der anderen Problemkinder gesprochen, Lance Stroll crasht halt raus. Ja, weil dann wäre es ja wieder so gewesen, dass die Top 5 Teams in den Punkten gelandet wären, vermutlich. Und das ist halt ein Zustand, der schwierig ist, weil der sorgt da eben auch für Stagnation. Und wenn dann aber, sag ich mal so, für Platz 11 und 12 noch Punkte vergeben werden, dann hat so ein Haas-Team zum Beispiel auch die Möglichkeit, wenn sie quasi dann, also machen wir das doch mal so ein bisschen so auf, dass man sagt, man hat die erste Liga und die zweite Liga in der Formel 1. Weil so ist es ja de facto. Du hast die Top 5, dann hast du die zweiten 5. Und wenn man den zweiten 5 ein bisschen mehr Anreize setzen könnte durch mehr Punkte, und das bedeutet am Ende aber auch mehr Geld in der Jahreswertung, dann könnte das tatsächlich was sein, wo dann perspektivisch eben diese Teams aus den zweiten 5, und die haben es einfach schwerer. Jetzt ist natürlich ein Alpine-Team da auch mit drin, was eigentlich nicht da drin sein dürfte, ein Werksteam. Glaube ich schon, dass es richtig wäre zu sagen, man vergrößert das Spektrum der Punktevergabe noch ein bisschen, um eben Anreize zu geben, noch ein bisschen mehr reinzuhauen, noch ein bisschen mehr investieren zu können danach, weil eben Punkte gleich Geld, gleich hoffentlich im nächsten Jahr ein Entwicklungsschritt, wo ein Team noch weiter rankommen kann.
Also auch eine interessante Ansicht auf jeden Fall.
Weil Tradition, was ist eine Tradition in der Formel 1? Also mal im Ernst jetzt.
Also es war jetzt als Traditionalist gesprochen quasi, war natürlich relativ plakativ.
Ja, du und deine Tradition,
Traditionsverein. aber ich finde deine Argumentation tatsächlich wirklich spannend. Die einzige Sorge, die ich noch in dem Fall hätte, wenn wir jetzt mal von deiner Hypothese ausgehen, Platz 12 und 11, wäre halt, dass das Gegenteil eintritt, dieses Anreizes, nämlich, dass sich die Teams mit Platz 11 und 12 zufrieden geben und quasi darauf setzen und nicht wirklich dieses Platz 10 vielleicht auch so ein bisschen dann nochmal in weite Ferne rückt. Aber am Ende des Tages, ich glaube, man sollte sich nie von neuen Sachen verschließen, ganz klar. Viele der Sachen, über die wir vor Jahren verteufelt haben, ich erinnere da nur ganz, ganz prominent ans Halo, sind heute fester Bestandteil. Wie gesagt, für mich persönlich sollten Punkte immer noch was bleiben, was Besonderes ist, einen WM-Punkt einzufahren. Gerade so eine Geschichte wie jetzt mit Oli Bearman. Wie toll ist das denn, dass der jetzt sagen kann, ich habe da Punkte eingefahren und die wirklich mit einem guten Platz, mit einer guten Platzierung. Ne? Also ich finde, WM-Punkte sind schon was, was besonders sein sollte. Ich würde mich jetzt aber auch nicht weinend vor die Tür legen, wenn die Formel 1 nächstes Jahr den ersten 12 Punkte gibt. So ist natürlich nicht.
Ja, wenn man deinen TikTok-Kanal sieht, dann nur weinend unter die Dusche.
Ja, das haben wir Alpine zu verdanken. Die treiben mich noch in den Wahnsinn.
Ja, was ist eure Meinung dazu? Sollte man die Punktevergabe noch ein bisschen erweitern in der Formel 1? Schreibt uns das gerne als Kommentar unter unsere Social-Media-Auftritte von Starting Grid. Ist, finde ich, ein super interessantes Thema, weil es, ja, ich weiß nicht, ob es da ein richtig und ein falsch gibt, ob es da einen Mittelweg gibt oder wie man das verändern könnte. Vielleicht auch eine neue Punktevergabe, also vielleicht eine neue Punkteordnung sozusagen auch. Sind euch auch die 25 Punkte zu viel? Sollte man da vielleicht auch angreifen? Also schreibt uns da gerne, wollen wir in die Diskussion gehen mit euch. Und Thoralf, nochmal vielen Dank für deine Frage. Ich finde, das ist eine super interessante, super relevante Frage auch tatsächlich aktuell, weil es eben so eine Zweiklassengesellschaft oder Dreiklassengesellschaft in der Formel 1 gibt, die man eben sportlich nur aufbrechen kann, wenn man wahrscheinlich wirklich mehr Punkte vergibt, weil dann die Teams Möglichkeiten haben, die weiter unten sind, auch mehr Geld aus dem Topf zu bekommen und dann dieses Geld hoffentlich darin umzusetzen, noch erfolgreicher zu werden. Aber kann auch kein Patentrezept für Erfolg sein. Sehen wir ja bei Alpine. Ja. Es ist immer so einfach, gerade so drauf rumzuhacken. Ja?
Ja, das ist also momentan auch so, wenn man die Memes und so sieht, das ist was Tolles. Ist
schön. Ja, du kriegst das nächste Meme ab, denn du hast deinen Vorsprung von einem Punkt im Tippspiel hier im Podcast verloren am Wochenende.
No.
Ja, 5-4 für mich. Ja, du hast ja George Russell aufs Podium getippt. Keiner weiß,
das
warum.
Stimmt, das stimmt. Aber Kevin, ich möchte, ich weiß, Eigenlob stinkt.
Ja.
Aber ich habe Nico Hülkenberg auf Platz 10 getippt.
Ja. Das stimmt.
Hab's in der letzten Folge gesagt.
Das stimmt. Nur was bringt es dir nicht? Punkte, weil wir die Punktevergabe nicht angepasst haben. 5-4 für mich, deswegen führe ich jetzt mit 9-8. Also es bleibt weiter eng zwischen uns beiden. Werden das dann nächste Woche bei der Vorschau auf Australien natürlich weitermachen, weiter tippen. Und ich habe in alle Tippspiele reingeguckt. Wir haben mittlerweile schon die dritte Kick-Tipp-Gruppe auf, Freunde. Ihr seid so geil. Power Baby, dass ihr da die zweite Gruppe auch voll gemacht habt. Deswegen Starting Grid MSR 3 ist jetzt die neue Gruppe. Da könnt ihr noch rein, da gibt es noch genug Plätze. Und ich habe mal geschaut, wer sich die Tagessiege gesichert hat. In Gruppe 1 war das Matze GK mit 56 Punkten. In Gruppe 2 war das Günther Reimi mit 58 Punkten und in Gruppe 3 war das Dominik mit 50 Punkten. In der Gesamtwertung führt aktuell JM 2013 mit 104 Punkten in Gruppe 1. Zweiter ist Chris Dyer mit 103 Punkten aus Gruppe 1 und Franz 4 ist Dritter mit 103 Punkten aus Gruppe 1. Und dann gibt es in Gruppe 2 den nächsten mit 101 Punkten. Und auch Dominik hat direkt mal 99 Punkte gesammelt am ersten Rennwochenende. Ich weiß gar nicht, ob es in Bahrain auch schon offen war. Aber jetzt ist die offen. Und deswegen, glaube ich, wird das ein spannender Kampf zwischen allen drei Gruppen. Und in wenigen Wochen werden wir verkünden, welche Preise wir für euch zu vergeben haben in diesem Jahr. Deswegen bleibt da auf jeden Fall dran, bleibt dabei, tippt fleißig, auch nächste Woche in Australien. Und ich habe mal in die F1 Fantasy Liga geguckt. Ich habe es endlich hinbekommen, mich einzuloggen. Und wir gratulieren nochmal nachträglich für den Bahrain Grand Prix. Beam Racing, da hat er 264 Punkte eingefahren, der Pascal Böhm. Und für den Saudi-Arabien Grand Prix Oliver Töne und Malaysian F1 Fantasy. Hiefzahn Faris, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, bitte verzeih mir. 311 Punkte jeweils. Ich habe übrigens in Saudi-Arabien ganze 182 gesammelt. Ich habe mein Team aber auch nicht gewechselt. Und in Bahrain immerhin 214. Bist du auch damit drin eigentlich, Dennis?
Fantasy habe ich tatsächlich verpasst, muss ich zugeben.
Ah.
Aber im Kicktipp liege ich irgendwo im hinteren Mittelfeld.
Da bist du dabei. In der Gesamtwertung führt Oliver Töne mit 549 Punkten. Dann Hiftzahn Faris mit Malaysian F1 Race Fantasy mit 507 Punkten und Andrea Divisch mit Käseflip, eckige Klammer auf, Spy, eckige Klammer zu, 484 Punkten. Ich bin aktuell auf Platz 24 mit 396 Punkten. Also ich robbe mich daran. Ich werde auch vor Australien hoffentlich nicht vergessen, mein Team neu aufzustellen. Aber naja, also all die Möglichkeiten habt ihr mit uns auch zu zocken sozusagen, hier rund um die Formel 1 und ich würde sagen, Dennis, wenn du nicht noch was hast, machen wir Schluss für heute.
Nee, ich bin wunschlos glücklich. Ich freue mich auf die nächsten Grand Prix in Australien tatsächlich. Mal wieder schön zünftig früh aufstehen.
Ja, 5 Uhr ist früher
5
dieses
Uhr.
Jahr, ja.
Das hat wieder Vibes wie damals.
Wie früher bei Michael.
Über Michael. Ich weiß nicht, überträgt RTL Australien?
Nein.
Glaub nicht,
Nein,
ne?
nein,
Schade.
nein, nein.
So mit so einer Peter Reichert, mit so einem Einsprecher von Peter Reichert morgens um 5. Ach, oh, herrlich.
Ja. Die können wir auch mal wieder einladen eigentlich, ne?
Boah, das fände ich mega. Ich war ja, also wenn ich ihn mal mit in einer Folge haben dürfte, das wäre ein Traum für mich. Ehrlich, ich liebe seine Stimme. Ich würde ihn, glaube ich, gleich nach 6 Mailbox-Ansagen fragen, aber.
Ich schreibe ihm mal. Ich schreibe ihm mal. Mal gucken, ob er Bock hat, mal reinzukommen und ein bisschen über Formel 1 zu quatschen mit uns. Spricht da eigentlich nichts
Absolute
gegen.
Legende.
Ja. Ja, du bist auch eine, Dennis, und deswegen bedanke ich mich bei dir für die Ausgabe heute.
Ja, Dank geht zurück. Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Macht mir sehr Spaß und von meiner Seite aus allen einen tollen Start in die Woche.
Ja, euch allen da draußen wirklich einen tollen Start in die Woche. Kommt gut rein, habt eine gute Woche, lasst euch nicht ärgern und bleibt gesund, passt aufeinander auf und wir hören uns nächste Woche hier wieder. In diesem Sinne, keep racing.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.